Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Populismus ist ja, wie immer man das auch definiert, es bleibt immer irgendwie eine Disziplin rechter, autoritärer Menschen und Bewegungen mit einer Vielzahl kommunikativer Tricks, vor allem im Internet, verstehen es Populisten, Menschen zu sammeln, zu bewegen, zu berühren und auch zu verführen. Aber warum ist Populismus eigentlich eine Domäne rechter Bewegung, die vor allem ausgrenzende, autoritäre und antidemokratische Ziele verfolgen? Warum sind demokratisch gesinnte Menschen so schlecht darin, populistisch zu sein? Sollten sie das überhaupt? Kann man Populismus nicht ganz wertfrei auch als Strategie zur Mehrheitsbeschaffung demokratischer Ziele betrachten? Das ist unser Thema, um das wir uns in der nächsten knappen Stunde hier im Breitband, dem Magazin für digitale Medien und Kultur, beschäftigen. Am Mikrofon ist Philipp Banse. Und wie immer haben wir uns natürlich Gäste eingeladen, die zum Teil zugeschaltet sind, zum Teil hier bei mir im Berliner Studio sitzen. Da ist einmal Paula Diehl, Politikwissenschaftlerin an der Uni Bielefeld, verantwortlich für den Bereich Theorie, Geschichte und Kultur des Politischen, zugeschaltet aus Brüssel. Ganz herzlich willkommen, Frau Diehl.
Ja, guten Tag.
Dann aus Münster zugeschaltet ist Marina Weißband, Diplompsychologin, ehemals vor langer, langer Zeit gefühlt politische Geschäftsführerin der Piratenpartei Deutschland. Heute eigentlich Expertin für politische Bildung, arbeitet aktuell an Beteiligungskonzepten für Jugendliche. Wie gesagt, zugeschaltet aus Münster. Auch ganz herzlich willkommen nach Münster.
Hi, schönen guten Tag.
Und hier bei mir im Studio sitzt André Leipold. Er ist Gründungsmitglied und, wie es heißt, Geheimrat des Zentrums für politische Schönheit, einer Künstlergruppe, würde ich sie mal nennen, mit politischer und auch, wie wir hören werden, populistischer oder populistisch inspirierter Aktionskunst, die Unruhe stiftet, um einen, wie Sie sagen, aggressiven Humanismus voranzubringen, ihm Geltung und Einfluss zu verschaffen. Ganz herzlich willkommen, Herr Leipold.
Hallo.
Ja, bevor wir quasi mal diskutieren, wie auch demokratisch und inklusiv gesinnte Bewegungen Menschen populistische Werkzeuge, Strategien nutzen könnten, müssen wir, glaube ich, uns erstmal darüber klar werden, was meint denn das überhaupt, Populismus? Wie ist das? Das ist ja wie mit vielen Worten so, wenn sie oft genutzt werden, dann verschwimmt zumindest die Bedeutung. Frau Diehl, Sie beschäftigen sich damit ja schon seit vielen Jahren und ich habe gerade noch mal einen Aufsatz von Ihnen, glaube ich, aus dem Jahr 2011 gelesen. Da schreiben Sie, das Bild des betrunkenen Gastes, der verdrängte, unbequeme, in Anführungszeichen, Wahrheiten und aus dem Unbewusstsein der Demokratie holt und in der Abendgesellschaft laut verkündet, das treffe so ungefähr den Kern des Populismus in der Demokratie ganz gut. Können Sie das mal erläutern? Was versteht die Wissenschaft heute unter Populismus?
Ja, das Bild ist, fand ich ein sehr schönes Bild, um zu beschreiben, wie ambivalent Populismus auf die Demokratie wirken kann. Das Bild stammt nicht von mir, sondern von einem Kollegen aus Mexiko, Benjamin Arditi, der sagte, ja, wenn wir dann Populismus verstehen wollen, müssen wir verstehen, wie dieser betrunkene Gast sich verhält. Und es ist mit betrunkenen Gästen so, sie respektieren die Codes, die Gepflogenheiten am Tisch nicht mehr. Sie fangen an, Dinge zu sagen, die Tabu brechen. Aber teilweise sind ein paar dieser Dinge doch Wahrheiten, die man verdrängt hat und nicht zur Sprache bringen kann. Und das kann in einem bestimmten Maßen sehr interessant für die Demokratie sein, weil das wieder eine kritische Perspektive zu den Repräsentationsverfahren bringt. Wenn es aber übertrieben wird, kann es dann sehr problematisch für die Demokratie sein.
Aber beschreiben Sie doch mal, was sind 3, 4, 5 Kennzeichen für Menschen, es können ja auch Bewegungen sein oder auch Ideologien sein, die Sie dann als populistisch qualifizieren würden. Was sind da so ein paar Parameter, von denen vielleicht 1 oder 2 reichen, um jemanden als Populisten zu bezeichnen? Vielleicht sind es aber auch 5 oder 6.
Das sind schon mehrere, weil vereinzelte könnten man einige von diesen Parametern finden. Aber was ganz wichtig im Populismus ist, dass das Volk idealisiert wird. Es gilt als Quelle der Wahrheit. Und die Idee des Populismus ist, dass die Volkssouveränität wieder an das Volk gebracht werden soll. Also das heißt, es gibt ein Machtdefizit und das Volk soll wieder die Macht bekommen. Bis dahin sind wir in einem Bereich, der relativ kompatibel ist mit der Demokratie und sogar positiv auf die Demokratie wirken kann. Der Populismus tendiert zur Polarisierung und macht einen Antagonismus zwischen Volk und Eliten aus. Das kann interessant sein, wenn man dann versucht, Machtverhältnisse zu markieren und zu zeigen, da ist Macht und da, auf der anderen Seite ist es nicht. Aber das kann zu einer so dermaßen antagonistischen Aufteilung innerhalb der Gesellschaft bringen, dass man dann nicht mehr zum Konsens kommen kann. Aber es gibt auch der Versuch der Populisten, und das ist auch wieder ein Kriterium, unmittelbar zu wirken und zu kommunizieren. Deswegen sind Populisten meistens gegen Massenmedien und gegen politische Repräsentanten und etablierten Parteien. Und ganz wichtig für den Populismus ist auch die Präsenz von einem Führer oder einer Führerin, die dann diese unmittelbare Stimme des Volkes repräsentieren soll. Wenn man sich dann anschaut, Politiker wie Beppe Grillo, der Fünf-Sterne-Partei, also Fünf-Sterne-Bewegung, in Italien, der sagte immer, ich bin das Megafon und das Volk spricht durch mich. Das ist ein sehr starkes populistisches Prinzip. Und ganz wichtig für den Populismus ist, diese politische Logik des Populismus bindet all diese Kriterien, die ich genannt habe, in ein Narrativ. Es erzählt eine Geschichte des betrogenen Volkes. Das heißt, es ist ein Volk, das eigentlich in der Demokratie souverän sein soll, aber durch die Missrepräsentation in den verkrusteten Institutionen und durch die verschobenen Medien nicht mehr repräsentiert wird. Dieses Volk ist bis dahin eine schweigende Mehrheit, die noch nicht gemerkt hat, dass es doch die Macht hat, wird dann geweckt durch diese politische Führer und kann dann mobilisiert werden. Und das Versprechen des Populismus ist ein Happy End, wo das Volk wieder die Macht bekommt.
Marina Weißmann, Sie haben ja lange als Politikerin auch in der Piratenpartei agiert und gewirkt und haben auch immer schon viel getwittert. Und man merkt mal, der vieler Piratenparteimitglieder und führender Person war eben ja diese direkte Kommunikation, das Twittern, das Kommunizieren mit den Leuten über das Netz. Würden Sie diese Populismusdefinition, die Frau Diehl gerade skizziert hat, teilen? Und würden Sie sagen, dass die Piratenpartei davon auch Aspekte hatte?
Auf jeden Fall. Ich würde sagen, die Piratenpartei hatte definitiv Aspekte einer populistischen Bewegung. Das Interessante an der Piratenpartei war, sie kam auf zeitgleich mit vielen europäischen populistischen Parteien, war aber eher linksgerichtet und progressiv gerichtet. Und an diesem Widerspruch ist diese Bewegung, glaube ich, letztlich auch so ein bisschen zerbrochen. Die Piratenpartei wollte einerseits die direkte Kommunikation, hat gesagt, wir sind, wählt uns ins Parlament und wir werden dort eure Stimme sein. Aber so ein Populismus, wie er vorhin definiert wurde, ist der rechten Seite natürlich her, weil sie davon ausgeht, dass es so etwas gibt wie die Stimme des Volkes, wie das Volk. Aber so eine Gesellschaft ist nun mal sehr, sehr heterogen. Und die Piratenpartei war auch sehr, sehr heterogen und hat vergeblich versucht, diese ganze Bandbreite auch abzubilden. Und wenn man als einzelne Partei versucht, eine ganze Bandbreite abzubilden von teilweise nicht kompatiblen Positionen und das aber nicht so richtig wahrhaben will, dann hat man ein Problem. Ich glaube, Populismus nach dieser Definition macht dieses Ding auf, es gibt das Volkswohl.
Ja, okay. Also bevor wir gleich nochmal drüber auf die Kernfrage zu sprechen kommen, ob denn auch, sagen wir mal, demokratisch gesinntere Bewegungen sich populistischer Mechanismen bedienen können, um ihre Ziele durchzusetzen, nochmal an André Leipold die Frage. Sie vertreten ja einen aggressiven Humanismus mit ihrer, mit dem Zentrum für politische Schönheit, mit dieser Künstlergruppe, will ich es mal nennen. Vielleicht können Sie mal ein Beispiel nennen, eine ihrer Aktionen, wo Sie sagen würden, da sind wir für eine inklusive Gesellschaft, eine demokratische Gesellschaft, die auf Gleichberechtigung und Gleichheit basiert, eingetreten haben, aber populistische Mittel benutzt.
Da könnte man viele Aktionen heranziehen. Mir fällt jetzt ein, der europäische Mauerfall, das war 2015.
Beschreiben Sie mal, was haben Sie da gemacht?
Was wir da im Kern gemacht haben, oder ist das, was passiert ist, was man gesehen hat, ist, wir haben die Kreuze, die weißen Kreuze am Reichstagsufer entwendet. Das waren Kreuze für die Opfer der Mauertoten. Haben die nach Melilla geschickt, in die Enklave in Melilla, also in die Flüchtlingsenklave in Spanien, und gesagt, diese Kreuze, also diese Opfer der Mauertoten, die wollen zu ihren Brüdern und Schwestern, weil es gibt auch heute Mauertote, und zwar an der europäischen Außengrenze, und haben versucht, dadurch auch mit anderen Mitteln so eine Art tiefgreifende Korrespondenz herzustellen, also eine zeitlose Öffentlichkeit herzustellen, die Toten sprechen zu lassen sozusagen. Und populistisch ist daran schon, oder verdreht populistisch, dass man sich auch als Sprachrohr empfindet, in dem Fall als Sprachrohr der Opfer der Vergangenheit, die jetzt hier mitreden und in unsere Aktionen eingreifen.
Und das ist sozusagen, sag mal, der ideologische Teil des Populismus. Es gibt ja auch immer einen kommunikativen Teil, in dem halt mit bestimmten Methoden diese Inhalte vertreten werden. Welcher kommunikativer Methoden haben Sie sich bedient, die Sie als populistische Kommunikationsmethoden bezeichnen würden?
Also wir haben das nicht so genau definiert für uns, dass wir jetzt hier an dieser Stelle populistisch agieren, an der nicht. Es ist kein Werkzeugset, das man da vor sich hat, sondern da geht man instinktiv vor. Man hat in der Kunst ja die Möglichkeit, frei zu sein. Man muss sich nicht legitimieren, man hat keine Basisanbindung, man muss sich nicht so sehr abstimmen und kann einfach frei drauf losbrechen. Und das ist eher ein Trial and Error, ein Versuch. Aber sicherlich ist zum Beispiel der Versuch von dem Etablieren von Begriffen, aber auch Umwidmen von Begriffen. In dem Fall, in dieser Zeit war das, also europäischer Mauerfall, der Begriff Mauer, den zu etablieren in den Medien, also den als den leitenden Begriff zu etablieren, wenigstens für einen gewissen Zeitraum, und der ausgetauscht wird mit dem Begriff europäische Außengrenze. Das ist also eine Art von Filibustern, ein permanentes Wiederholen dieses Begriffes, sobald man darauf angesprochen wird. Das ist sicherlich auch eine populistische oder eine öffentlichkeitswirksame Maßnahme.
Ja. Frau Dill, was denken Sie, wenn Sie das hören? Also Sie haben ja eben auch die, sagen wir mal, die strukturellen und ideologischen Parameter beschrieben, die Sie Populisten zuschreiben würden. Es gibt, wie gesagt, auch diese kommunikative Ebene. Was würden Sie da als populistische Kommunikationsweisen kategorisieren?
Ja, also das Beispiel fand ich interessant, weil das tatsächlich eine Komponente des Populismus hat, nämlich das etabliert eine Äquivalenz von zwei Dingen, die nicht gleich sind. Das heißt, die Opfer des Mauerfalls mit den Opfern mit den Flüchtlingen, die dann sterben. Das wäre eine Komponente des Populismus, der vor allem Ernesto Laclau und auch Chantal Mouffe genannt haben. Aber das reicht dann nicht aus. Also dafür braucht man ein bisschen mehr. Und in dem Fall könnte man sagen, auch diese produzierten Skandal wäre dann ein typisches populistisches Mittel. Dazu gehört aber auch die Personalisierung von Themen. Da sehe ich in dem Fall nicht. Ich finde, dass das Zentrum für politische Schönheit interessante Arbeit leistet, weil es mehrere Technik, das ist eine Art Hybrid von der Diskursproduktion her. Und eine Art Selbstdekonstruktion ist immer dabei. Und das wäre wiederum fremd für Populismus. Also Populismus nimmt sich schon sehr ernst. Was man da sieht, ist es eine extreme Komplexitätsreduktion, die sehr emotionalisiert wird und die immer in dieser Polarität Volk und Elite durchdekliniert wird. Und das sind Komponente, die natürlich sehr medienwirksam sind.
Was macht das so attraktiv? Also mal Frage auch in die Runde. Warum sind so populistische Ideologien, also diese Zweiteilung der Gesellschaft in Elite und das Volk, die Ausschaltung von Intermediären, sei es in einem Journalismus, so die direkte Kommunikation mit den Leuten, diese vereinfachende Kommunikation. Warum ist das so attraktiv? Marina Weisband,
ich frage mal so.
Ja, bitte, bitte.
Marina Weisband. Ich glaube, Ich glaube, das wesentliche Konstrukt, das dahinter steht, ist Kontrollverlust. Deshalb sehen wir auch, dass populistische Wellen immer zu bestimmten Zeiten passieren. Und ganz oft sind das Zeiten, wo große gesellschaftliche Umbrüche passieren, zum Beispiel aufgrund neuer technischer Erfindungen oder neuer industrieller Entwicklungen. Und Dinge ändern sich, Normen ändern sich. Wie zum Beispiel jetzt. Normen ändern sich. Familie bedeutet nicht mehr das, was es vor 30 Jahren bedeutet hat. Frauen sind nicht mehr das, was sie vor 30 Jahren waren.
Informationen auch nicht.
Alles ist global. Ja, genau. Alles ist irgendwie... Ja. Aber nein, alles völlig richtiger Einwand. Alles ist irgendwie global, alles ist irgendwie digital. Man kann das als normaler Mensch weder so richtig erfassen noch beeinflussen. Und es stellt sich sowas ein, so ein Gefühl von, ich habe keine Kontrolle mehr über mein Leben und meine Gesellschaft. Und was der Populist macht, ist hingehen und sagen, ja, du hast keine Kontrolle, weil die da oben, diese Eliten, sie dir weggenommen haben. Sie machen die diffuse Veränderung von Normen, personalisieren sie, machen sie greifbar und geben einem das Gefühl, wenn ich nur die da oben beseitige, dann habe ich wieder Kontrolle über mein Leben. Deshalb ist Populismus in seiner Tendenz auch immer rückwärtsgewandt. Sein Versprechen ist, die Kontrolle wiederzugeben.
Aber warum bedienen sich diese Mechanismen in erster Linie, sagen wir mal, autoritär und rechtsgesinnte Menschen und Bewegungen? Es gab natürlich sowas wie Occupy Wall Street, also gegen Finanzeliten nach dem Börsencrash. Es gab, Sie haben gesagt, die Piratenpartei, die im Grunde auch demokratisch und inklusiv gesinnt war. Es gibt so Künstlergruppen, aber weiß ich nicht, wenn man sich das Internet beispielsweise anguckt, YouTube, da sind ausschließlich eigentlich, oder es wird zumindest dominiert politisch von rechten, populistischen Akteuren. Warum gelingt es da, ich will nicht sagen links, sondern demokratisch gesinnten Menschen und Bewegungen so schlecht, sich dieser Mittel für ihre Ziele zu bedienen?
Das würde ich ziemlich widersprechen, okay. Denn es gab unterschiedliche Populismen in verschiedenen Phasen. Wir hatten eine Phase des Linkspopulismus, vor allem in Lateinamerika, heute bei Podemos in Spanien. Die Fünf-Sterne-Bewegung hat mit einer sehr starken linken Ideologie angefangen, hat sich immer mehr Richtung rechts bewegt. Dann hatten wir die Phase von dem neoliberalen Populismus in Lateinamerika mit Berlusconi und jetzt haben wir eine, vor allem in Europa und in den USA, und sieht so aus, als ob Brasilien auch so wird, eine starke Akzent auf die rechtsextremistischen Ideologie, die dann in Kombination mit dem Populismus kommen. Also man muss auch sagen, dass Populismus an sich nie ausreichend ist, um eine politische Bewegung zu formieren, weil die Definition des Volkes nicht vorhanden ist. Der Populismus sagt zwar, dass das Volk im Zentrum steht und auch ideal ist, aber das sagt nicht, wer zum Volk gehört. Und dazu braucht der Populismus praktisch eine zweite Ideologie, die dann in diese Richtung geht. Wenn man dann die Linkspopulismus Varianten vor allem in Lateinamerika, aber auch in Spanien sehen, dann sehen wir, dass es die Idee dahinter steckt, die Inklusion von den Ausgeschlossenen und Unterprivilegierten. Also das ist keineswegs ein exklusiver Populismus. Während die Rechtspopulisten eine Idee des Volkes hat, dass ethnozentrisch wäre, dass ausländerfeindlich, manchmal sogar rassistisch, und eine Idee, dass das Volk in einer Art Körper zu verstehen ist. Und dieser Körper wird permanent bedroht von Außenseite. Das ist ein Konzept von Volk, das zum Beispiel der Linkspopulismus und auch der neoliberalen Populismus nicht hat. Insofern, je nach Phasen wird man dann sehen, welche Akzenten der Ideologie des Populismus dann auftreten.
André Leibold. Ja, vielleicht ist es aber auch erhellend, in dem Fall unter deiner Frage mal den Begriff Populismus auszutauschen mit Affektiv, Emotionen, tiefgreifende Sehnsüchte, ansprechend und ähnliches. Und das ist natürlich für jemand, der autokratisch gesinnt ist, deutlich einfacher oder Teil einer autokratischen Bewegung oder Partei ist. Er muss sich eben nicht so sehr abstimmen. Er hat den Leitstern einer pluralen Gesellschaft nicht. Er muss auch nicht plural argumentieren, kann sich einfach darüber hinwegsetzen. Das ist auch einfach einfacher als in der Praxis.
Marina Weißmann, ja. Sie haben das ja bei den Piraten gemacht, oder? Oder Frau Cordiel nochmal dazu.
Ja, ich würde nur sagen, ja, aber wenn man sich genau anschaut, gibt es einen Komponenten in dem Populismus, die nicht so ganz bequem ist für Autoritären, nämlich die Idee der Volkssouveränität. Und die Idee, dass Repräsentanten immer wieder dem Repräsentierten gegenüber, also dem Volk gegenüber, Rechenschaft ablegen müssen. Ja. Das ist tief im Populismus drin. Und was im Rechtspopulismus passiert, ist, dass das wiederum von dem Führer kassiert wird. Aber das ist nicht zwangsläufig notwendig.
Das ist natürlich die Herausforderung für das, wenn man einen demokratischen Populismus oder demokratischen Extremismus, wie auch immer man es bezeichnen will, jetzt herausbilden will, weil man denkt, das braucht man jetzt im Moment, um für einen Ausgleich zu sorgen, dann ist ja die große Herausforderung für diesen demokratischen Populismus, dem Adressaten ein Gefühl zu geben davon, dass es in einer repräsentativen Demokratie die da oben gar nicht gibt, sondern nur wir oder nur du. Und du musst Entscheidungen treffen mit uns gemeinsam. Und das ist natürlich ganz schwierig herzustellen erstmal. Oder das ist eine
Riesenherausforderung. Bei uns hat man immer gesagt, bei uns hat man immer gesagt, mir ist egal, wer unter mir Bundesvorsitzender ist. Mhm. Also das war bei den Piraten tatsächlich eine Position, die sehr stark als Dienstleistungsrolle verstanden wurde, die auch mit wenig Autorität behaftet war. Das war aber auch ein Problem. Die Leute waren immer nur auf ein Jahr gewählt. Und sobald die nach außen gegangen sind und die Piratenpartei in den Medien repräsentiert haben, haben sie mit großer Regelmäßigkeit von der Basis eins auf den Deckel bekommen. Und zwar so hart, dass sie dann meistens nach einem Jahr oder weniger relativ ausgebrannt diesen Job zurückgegeben haben. Und dieser Wechsel hat natürlich auch nicht gerade dabei geholfen, der Piratenpartei ein dauerhaftes Gesicht oder eine Vertretung zu geben.
Aber Frau Weißmann, wenn Sie das so hören, was Frau Diehl auch sagt, und Sie zurückblicken auf die Erfahrung, die Sie gemacht haben in der Piratenpartei, und wenn Sie das so beschreiben, dann kann man das ja so verstehen, als sei das schon auch ein Versuch gewesen, demokratisch inklusive Inhalte mit zum Teil populistischen Methoden und Konstrukten nach vorne zu bringen. Glauben Sie denn, dass der Bedarf da ist, den zumindest medial gerade dominierenden rechten, autoritären Populisten wie Trump und AfD einen demokratisch gesinnteren Populismus entgegenzusetzen nochmal?
Schwierig. Ich glaube ja, weil wir im Moment in einer sehr emotionalen Zeit leben. Und in dieser emotionalen Zeit können wir nicht wie vor noch 10 Jahren zum Beispiel Ideen relativ frei verhandeln. Sondern es geht jetzt weniger um Ideen, es geht jetzt mehr um Mannschaften gefühlt. Im öffentlichen Diskurs, vor allem im Internet, in den digitalen Medien, ist man oft verleitet, sobald man einem einzelnen Punkt widerspricht, wird man zur anderen Mannschaft gezählt. Und dann fängt man auch an, sich selber dazu zu zählen. Man ist entweder pro Flüchtlinge oder gegen Flüchtlinge, was an sich eine total blöde Fragestellung ist. Aber die ist so. Und in so einer emotional aufgeheizten Zeit operiert im Moment eine internationale Rechte, extrem gut organisiert, gerade online, die sind wirklich, wirklich gut organisiert. Die haben Strukturen, wo sie schnell in Diskurse einbrechen können und zahlenmäßig einfach überlegen sind. Und im Moment hat die demokratische Mehrheitsgesellschaft dem nichts entgegenzusetzen. Und das fängt an mit dem ganz, ganz großen inhaltlichen Manko, dem Fehlen einer konkreten Vision. Das ist auch, warum ich denke, dass es weniger demokratischen Populismus gibt. Dafür braucht es immer eine Kernvision. Aber das Problem ist, Progressive haben immer größere Probleme, eine konkrete Vision zu entwickeln. Rechte und Konservative können eher ein Bild der Vergangenheit verklären und sich darauf stützen.
Frau Diehl, Sie nicken.
Ja, also im Grunde könnte man tatsächlich immer Populismus, wenn es zu viel wird, ist es immer ein Zeichen dafür, dass wir in einer Krisensituation uns befinden. Und das Interessante ist, man könnte Populismus als Salz in der Suppe nennen, ja, in der Suppe der Demokratie. Gibt es kein Salz, bewegt sich nichts, da passiert nicht viel, schmeckt einfach nicht. Aber wenn man es versalzen hat, dann kann man das nicht mehr essen. Und das Problem des Populismus ist, weil es immer dazu tendiert, Zusammenhänge extrem zu vereinfachen und zu emotionalisieren und zwei Polen herzustellen. Wenn es zu viel Populismus in der Suppe ist, dann haben wir zwei Polen, die nicht mehr miteinander sprechen. Und dann hat man eine gespaltene Gesellschaft. Und ich sehe das Dilemma schon auch ähnlich, dass wir jetzt mit einer extremen Rechten zu tun haben, die sehr, sehr gut organisiert ist und die auch unterschiedliche Strategien hat, um die Öffentlichkeit zu dominieren. Die Frage ist, ob man da mit einem linken Populismus einen Gegenpol bieten kann oder eher die Suppe noch mehr versalzen. Und da sind die Politikwissenschaftler nicht so ganz einig. Es gibt gute Gründe dafür zu sagen, gegen Rechtspopulismus-Dominanz muss man einen linken Populismus aufstellen, sonst werden die Inhalte der Rechtspopulisten normalisiert. Aber es gibt auch gute Gründe zu sagen, wir wollen die Suppe nicht versalzen.
Sie hören den Deutschlandfunk Kultur mit der Sendung Breitband. Wir reden hier noch bis um zwei über Populismus und die Frage, ob sich nicht auch demokratisch gesinnte Menschen und Bewegungen populistischer Werkzeuge bedienen sollten, um ihre Inhalte nach vorne zu bringen. Wir haben jetzt ein bisschen gesprochen, also es kam zuletzt, ja, dass rechte und autoritäre Bewegungen sich extrem gut, sagen wir mal, vernetzen und kommunizieren und ihre Inhalte nach vorbringen. Das machen sie natürlich in erster Linie und vor allem über das Internet, über die direkte Kommunikation. André Leipold vom Zentrum für politische Schönheit, einer Künstlergruppe, einer Aktionskünstlergruppe. Sie nutzen ja für ihre Aktion einerseits die Präsenz im Raum, sie bewegen sich im Raum, haben jetzt neben dem AfD-Agitator Björn Höcke neben seinem Haus Stelen aufgebaut auf dem benachbarten Grundstück, um das Holocaust-Mahnmal, was er diffamiert und kritisiert hat in Berlin, quasi ihm direkt vor die Haustür zu stellen. Aber sie nutzen auch das Internet für diese Aktion und für die Vermarktung. Was sind denn, sag mal, so Lehren aus Ihrer Arbeit, wo Sie sagen würden, das könnten demokratisch inklusiv, progressiv gesinnte Kräfte nutzen, um ihre Inhalte besser verpackt und besser an die Menschen zu bringen?
Ja, da würde ich dann doch auch noch mal ganz gern auf diesen europäischen Mauerfall, den ich vorhin genannt habe, also diese Aktionen eingehen. Wir wissen, dass das danach, das haben wir jetzt später mitbekommen, wir jedenfalls beigetragen haben dazu oder ausgelöst haben, tiefgreifende Diskussionen innerhalb von Redaktionen, also zum Beispiel der Zeitredaktion, die wirklich diese Aktion als Anlass genommen haben, sich noch mal ein bisschen tiefergehender, auch selbstreflektiv damit zu befassen, in dem Fall mit dem Thema oder der Vision des Einwanderungslandes, würde ich mal sagen. Und was wir gesehen haben, irgendwie ist es möglich, eine intelligent-affektive Kommunikation aufzubauen, zwar natürlich auch innerhalb einer bestimmten Echokammer der Gebildeten, der Kulturinteressierten und der Linken. Diese Echokammer aus dieser auszubrechen, dafür ist das Internet sind die neuen Medien ganz sicher nicht das richtige Werkzeug, sondern dafür braucht man etwas anderes, da muss etwas angetriggert werden, also Sehnsüchte, Hoffnung und auch das Gefühl einer zeitlosen Öffentlichkeit, dass wir nicht nur mit uns untereinander diskutieren, sondern auch die Menschen aus der Vergangenheit mit heranziehen, die haben auch ein Sprachrohr und wir denken auch an unsere Kinder, an die Zukunft und sehen Gemeinschaft oder Gesellschaft als etwas Zeitloses, eine zeitlose Öffentlichkeit, die herzustellen, dass das funktioniert mit Begriffen, vielleicht auch mit ein bisschen Poesie, um nochmal auf die Politik zurückzuwollen. Es braucht halt auch Mut zum weit gespannten Bogen und vielleicht können wir da an der einen oder anderen Stelle auch der Politik eine Handreichung geben, dass man Stichwort mal Angela Merkel, asymmetrische Mobilisierung, ne? Das ist, glaube ich, das Stichwort da. Es funktioniert nicht, wenn ich die ganze Zeit dafür sorge, dass sich niemand echauffiert und dass die Emotionen niedrig bleiben, dass alles versachlicht wird. Damit komme ich nicht weiter. Ich muss schon versuchen, eine andere Knöpfe zu drücken. Und da ist für mich mein Lieblingsbeispiel eigentlich Willy Brandt mit dem Kniefall damals gewesen in Warschau. Das ist eine aufrichtige Angelegenheit. Sie ist aber natürlich tief populistisch, insofern als er sich jetzt daran macht und als Repräsentant für eben nicht nur wir heute, sondern auch die Opfer der Vergangenheit sieht. Das ist natürlich eine Anmaßung, aber eine wunderschöne Anmaßung gewesen. Und dieses es sich herauszunehmen, das fehlt bei in den etablierten Parteien, den Politikern ganz sicher.
Marina Weißmann, André Leipold hat gesagt, Internetkommunikation eignet sich nicht wirklich, wenn ich lege Ihnen das jetzt mal in den Mund, um quasi Menschen auf die andere Seite zu holen und zu überzeugen, sondern das ist eher auch eine Kommunikation untereinander, unter denen, die man predigt zum Chor. Jetzt ist das ja aber bei Rechten zum Beispiel...
Entschuldigung, wenn ich unterbreche, es fehlen da, was in einer funktionierenden Öffentlichkeit noch vor 20, 30 Jahren hier in Deutschland da war, es fehlen die Gatekeeper, also die Leute, die, also es gab auch früher Realitätsblasen, aber es gab Vermittler und diese Vermittler, die Experten, haben innerhalb einer funktionierenden Öffentlichkeit miteinander diskutiert oder haben Feuilletonseiten vollgeschrieben und darauf wieder geantwortet. Das ist heute nicht mehr so etabliert. Es geht unter in diesem Wirrwarr aus Post-Tweets und vor allem ungefiltert. Du weißt nicht mehr, wo die Quelle herkommt. Es gibt keine redaktionellen Maßstäbe und nichts dergleichen.
Ja, aber die Mobilisierung, sagen wir mal, rechter Kreise auf YouTube zum Beispiel, funktioniert sehr intern. Das sind Blasen, da gibt es, sagen wir mal, wichtige Figuren. Alex Jones, ein fürchterlicher, nicht nur Populist, sondern eigentlich ein Misanthrop und Menschenfeind und Hetzer. Aber der hat sich zu einem, wie Sie sagen würden, Gatekeeper, würde ich mal denken, zumindest mit so einer Moderationsfunktion gemausert, dass er einen großen Einfluss hat, hat viele Follower gehabt. Und was er gesagt hat, war in dieser rechten Blase extrem wirksam und wurde verlinkt. Die Frage ist, Marina Weißband, wie könnte man zunächst einmal die eigenen Leute besser motivieren? Ich hätte jetzt noch nicht davon, die andere Seite zu überzeugen und ins eigene Lager zu holen oder mit den Argumenten zu überzeugen, sondern erstmal so die progressiv-demokratisch gesinnten Kräfte so zu mobilisieren und zu konzentrieren, wie das bei rechten Identitären auf YouTube und Twitter und in Facebook gelingt. Was würde Ihnen da einfallen? Was könnte man da machen?
Also prinzipiell, und das sage ich jetzt mal ganz generell, das Rezept für demokratischen Populismus ist, man nimmt sich den Kern des Populismus und geht an die Emotionen, geht an das Gefühl des Kontrollverlusts, den die Linke ja nun mal auch hat. Ja, wir reden die ganze Zeit darüber, dass die armen AfD-Wähler sich total machtlos fühlen, aber das geht ja den grünen Wählern genauso. Die wählen halt keine Rassisten deswegen, aber deswegen geht es ihnen nicht besser. Und man nimmt diesen Kontrollverlust und man gibt Kontrolle. Und man gibt aber Kontrolle eben auf demokratische Weise. Und es gibt Bereiche in einem demokratischen Land, wo Menschen Einfluss haben können und wo sie mehr Einfluss bekommen müssen. Und das fängt ganz, ganz lokal an. Was ich mit meinem Projekt mache, ist zum Beispiel Schülerinnen verbindliche Beteiligung in Fragen ihrer Schule zu geben. Das geht auf kommunaler Ebene, das geht über Vereine, das geht überall dort, wo man seine sichtbare Umwelt um sich herum beeinflussen kann. Und das müssen wir den Menschen mehr geben, wenn wir einen demokratischen Populismus wollen, und wenn wir sozusagen unsere Bubble auch mehr motivieren wollen, Nicht umsonst, ich habe irgendwann eine wahnsinnige Statistik gelesen, dass irgendwie ein wahnsinnig hoher Anteil der Bevölkerung in der Flüchtlingshilfe irgendwie ehrenamtlich arbeitet. Und das ist tatsächlich so. Hier in Münster gibt es einfach keine Plätze mehr für ehrenamtliche Nachmittagslehrer für Flüchtlingskinder, weil irgendwie ganz Münster da hilft. Und das ist wichtig für Menschen. Menschen müssen das Gefühl haben, die Kontrolle zu haben.
Aber wie kann das Netz dabei helfen? Wie können Netzkommunikationsmittel dabei helfen, die Leute zu mobilisieren?
Also zur Mobilisierung der eigenen Blase ist das Internet hervorragend geeignet. Wenn wir sagen, das Internet, ich möchte das so ein bisschen einschränken, sprechen wir über soziale Medien. Denn im Internet gibt es ja auch noch eine ganze Bandbreite anderer Werkzeuge, die für wunderbare Dinge geeignet sind.
Okay, nehmen wir die sozialen
Medien. Soziale Medien, genau, die sind hervorragend geeignet, um die eigene Filterbubble zu motivieren. Worüber die Rechten arbeiten, worüber aber auch zunehmend die Gegenbewegung arbeitet, sind Memes, also irgendwie lustige oder besonders catchy, einprägsame Bilder, die verbreitet werden, Zitate, die verbreitet werden, Lieder. Gemeinsames Kulturgut ist so ein sinnstiftendes Element für Menschen.
Aber täuscht der Eindruck oder sind da, sag mal, progressiv-demokratisch gesinnte Bewegungen schlechter als rechte und autoritär gesinnte?
Sehr viel schlechter.
Warum
Sehr
ist das so? Was, wie kann man das ändern?
Total blöd gesagt, es liegt viel an Geld und Organisation. Wir haben auf der rechten Seite ein tatsächlich, ich meine, wir haben hauptamtliche Leute in Russland, die in diesem Bereich arbeiten, diese berüchtigten Trollfabriken, die inzwischen auch die AfD sehr stark unterstützen, die die Front National unterstützen, die Trump unterstützen und diese Netzwerke in den anderen Ländern, die arbeiten alle zusammen. Wenn man sich die Bot-Accounts anschaut, also es gibt zum Beispiel auf Twitter, habe ich als jemand, der vom Maidan berichtet hat, Tausende um Tausende von Maschinen, die mir folgen, die aussehen wie Menschen und die mir einfach täglich Morddrohungen schicken und Vergewaltigungsdrohungen und die sich massenhaft auf einzelne Personen, oft auf Journalistinnen und Journalisten oder Politikerinnen und Politiker stürzen und über Einschüchterung, aber auch eben einfach über üble Nachrede versuchen, diese Personen mundtot zu machen. Und diese Bots twittern mal auf Russisch, mal auf Englisch, mal auf Deutsch, wie es gerade passt. Mal sind sie deutsche besorgte Bürger aus Sachsen, mal sind sie Minsker.
Also sie stellen besorgte Bürger aus Sachsen dar und stellen Minsker dar, weil es ja Roboter sind, Programme, die twittern und keine Menschen.
Es sind entweder Roboter, es gibt aber auch viele, viele Menschen, die genauso bezahlt werden, um im Internet Rollen zu spielen. Ich habe mich damit einfach sehr viel beschäftigt und zum Beispiel IP-Adressen verglichen, weil ich selber persönlich betroffen war und bin dem nachgegangen. Es ist einfach ein wahnsinnig, wahnsinnig gut organisiertes Netzwerk. Auf der demokratischen Seite fehlen da einfach die Mittel.
Aber sollten
und
sich
für
denn.
Mich ist es auch sehr fraglich, ob ich das will.
Ja, genau, das wäre nämlich jetzt die nächste Frage. Also, das klingt ja so ein bisschen so, wenn es jetzt nur Geld und Organisation ist, dann könnten sich die demokratischen, weiß ich nicht, parteinahen Stiftungen oder die demokratischen Parteien zusammentun und da würde sicherlich ein Pott mit Geld zusammenkommen und sie könnten Memes entwerfen und rechte Twitterer und Protagonisten angreifen und attackieren mit denselben und unter ja diffamatorischen und gewaltgeschwängerten Bedrohungen, wie das Rechte bei demokratisch gesinnten Personen machen, Frau Diehl. Ist das ein Mittel?
Ja, aber da sind wir nicht mehr im Bereich des Populismus, nicht? Das geht schon Richtung Terror. Wir sind damit konfrontiert, dass diese Gewaltandrohung extrem zugenommen hat und da geht es eher darum, Leute einzuschüchtern und nicht mehr die sprechen zu lassen. Also da haben wir mit Mischung von Rechtsradikalismus mit Drohungen und Gewaltnutzung im Internet, die gelegentlich auch Populismus benutzen und teilweise deren Kandidaten als Populisten darstellen. Aber ich glaube, da kommen wir in ganz andere Gewässer und sind nicht mehr im Populismus, sondern da müssen wir auch darüber reden, was diese geschlossenen Räume, vor allem wenn man anonym bleiben kann, bewirken kann. Und das ist dabei die gesamte politische Kultur zu verändern.
Aber was wäre denn in Ihren Augen eine netzbasierte politische Kommunikation, die inklusive demokratische, progressive Inhalte besser nach vorne bringen könnte, als das heute der Fall ist?
Also es gibt immer partielle gute Beispiele. Die Piratenparteien haben manche Beispiele gehabt. Die Fünf-Sterne-Bewegung hatte Strukturen geschaffen zum Beispiel, bei denen horizontale Kommunikation stattfinden konnte.
Was heißt das?
Das heißt, dass man in einem Forum eingehen konnte, Probleme diskutieren konnten, die teilweise lokal, teilweise national waren, sich durch Meetups treffen konnte und dadurch eine Veranstaltung organisiert hatte und in dieser Veranstaltung Unterschriften gesammelt hat für ein Referendum. Also das war so eine Strategie, die funktioniert hat, die teilweise auch funktioniert. Es gibt nur einen Haken bei der Fünf-Sterne-Bewegung. Das Ganze passiert nur in dem privaten Blog von Beppe Grillo. Das heißt, Beppe Grillo kontrolliert de facto die Diskussion. Teilweise lässt er sie laufen und unterstützt die eigene Initiative, teilweise eben nicht. Also das ist ein sehr hybrides Konstrukt. Aber ich denke, solche offenen Räume, wo man dann mit seinen eigenen Anliegen kommen kann und versuchen kann, sich zu organisieren auf eine horizontale Art und Weise, ohne eben eine Person, die als Intermediär ist, könnte eine gute Basis bieten. Die Frage ist, wie man daraus eine Art vereinigte Bewegung macht. Und da wird man wahrscheinlich eine zentrale Struktur brauchen und eine Prise an Populismus.
Anne Leibold, ich meine, Sie haben ja jetzt auch mit Ihren Aktionen, wenn wir mal über Aufmerksamkeitsökonomie reden, die Medien sich zunutze gemacht. Und das ist ja auch ein wichtiger Teil von populistischer Propaganda, Kommunikationsstrategie. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht? Was funktioniert? Worauf springen Medien an?
Also nicht im Sinne von sie sich zunutze gemacht, sondern sie als Publikum teilweise auch empfunden und wie ein Publikum, wie als der an manchen Stellen der alleinige Adressat auch hingestellt. Und das hat daran sind natürlich die klassischen Medien nicht gewöhnt, dass sie jetzt der Ansprechpartner sind und nicht nur der Vermittler. Und ich glaube, das hat dem ein oder anderen ganz gut gefallen, weil man ja auch ernst genommen wird und selbst Teilnehmer wird. Hm.
Wir haben jetzt ein bisschen, also das klang einmal durch bei Frau Diehl auch, dass, sagen wir mal, wenn sich jetzt linke, progressive, demokratisch gesinnte Kräfte populistischer Werkzeuge bedienen und sich diesem Konzept, dieser Strategie verschreiben, dass es mitunter zu einer größeren Spaltung auch kommen könnte, weil es eben dann zwei Seiten sozusagen, eine Gesellschaft beschreiben und von ihr ausgehen, die halt in zwei Teile geteilt ist, die Elite dort oben und das Volk, wie auch immer das definiert wird, dort unten. Es gibt ja aber auch den Ansatz zu sagen, Marina Weißmann, ich glaube, das liegt Ihnen sehr am Herzen, diese Grenzen zu überwinden und ins Gespräch zu kommen und diese ja viel beklagte Spaltung hinter sich zu lassen und wieder mehr Argumente zu hören, wieder weniger schwarz-weiß malen zu müssen, weniger gegen oder für Migranten zu sein, sondern mehr konstruktiv über eine Gesellschaft und Politik reden zu können, in der Migration möglich, aber eben auch verträglich ist. Was glauben Sie, wie könnte man das erreichen, vielleicht auch, weiß ich nicht, medial, welche Rolle könnten da zum Beispiel die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten spielen?
Also das Erste ist, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist leider in derselben Logik gefangen wie klassische Medien. Und zwar, dass er aus irgendeinem Grund sehr stark darauf achtet, was die Leute sehen wollen oder was er glaubt, was die Leute sehen wollen und in dieser Quotenlogik verhaftet ist. Das ist in einer populistischen Zeit sehr schwierig, denn die Massenmedien tragen ja sehr viel zu dem Populismus bei, indem sie emotionale Inhalte pushen. Also alles, was irgendwie populistisch, alles, was klamaukig ist, wird sehr, sehr hochgeturnt. Alles, was so ein bisschen bedachter ist, was ausgleichend ist, was reflektierend ist, wird weniger prominent gesendet oder gar nicht. Das ist ein massives Problem. Leute wie Donald Trump gewinnen, weil sie hunderte von Stunden kostenloser Werbung bekommen, weil man über sie berichtet, wann immer sie etwas Dummes sagen. Und genauso ist es in Deutschland. Wir machen dumme Leute berühmt. Mit dumm meine ich nicht geringe Intelligenz, sondern ich meine tatsächlich dieses blöde populistische Hau drauf. Und die Öffentlich-Rechtlichen sollten ja eigentlich der Kontrollmechanismus dessen sein. Wir haben gesagt, wir finanzieren die unabhängig von Quoten. Die können einordnen. Sie können sozusagen das sein, was unabhängig von Verkaufszahlen ist. Tun sie aber nicht. Und sie nehmen halt auch überhaupt nicht mehr dort teil, wo der Diskurs heute ist, nämlich im Internet. Ich glaube, was wir dringend brauchen, ist ein öffentlich-rechtliches Internet.
Was heißt das?
Eine Plattform. Das heißt, dass wir Online-Medien haben, Formate auf YouTube oder auf eigenen Plattformen, wo Inhalte aus öffentlicher Hand produziert werden. Das heißt, dass schon die Produktion aus öffentlichen Töpfen gefördert wird, mit dem Ziel, Nachrichten einzuordnen, Kontexte zu schaffen, vertiefende Berichte zu bringen und die Seiten zu betonen, die nicht so klamaukig sind. Das aber eben in modernen Formaten, die man sich gerne ansieht, auch wenn man unter 70 ist. Und
Es gibt ja den Versuch, beispielsweise der Öffentlich-Rechtlichen ganz praktisch, dieses Jugendsender heißt das immer Funk. Ja, das ist das ist eine Produktion, die haben, glaube ich, 100 oder noch mehr YouTube-Kanäle mittlerweile, mit 43 Millionen pro Jahr von ARD und ZDF finanziert, ausschließlich im Internet. Mhm. Viel bei YouTube, aber nicht nur. Durchaus erfolgreich, da steht nichts von ZDF und ARD obendrauf, sondern das ist ein selbstständiges, nicht mal Funk steht bei den Kanälen drauf, sondern das sind selbstständige Kanäle, die ich durchaus gelungen finde für die Kanäle und für den Vertriebsweg und ja auch durchaus erfolgreich sind. Wäre das ein Modell für auch nicht nur Jugendliche, sagen wir mal bis 20, sondern auch für andere Inhalte, was Sie vor Augen haben?
Ja, auf jeden Fall. Hm. Ich würde das total gerne ausbauen. Ich würde gerne mit anderen Formaten spielen. Wir müssen die Gesetze dahingehend auch anpassen, weil die Öffentlich-Rechtlichen sind im Internet immer noch sehr stark gebunden, auch was Textproduktion zum Beispiel betrifft. Aber ja, ich denke, in diese Richtung muss es irgendwo gehen. Wir müssen einen Ausgleich schaffen.
Okay, André Leipold.
Aber das ist,
ja, Frau Diehl, erstmal Frau Diehl. Ja,
es ist aber nicht nur ein Problem des Internets. Also es ist auch ein Problem vom Fernsehen, Rundfunk und teilweise auch der Printmedien, dass sie diese Übereinstimmung mit den populistischen Kriterien, also ich habe die beiden verglichen, die Logik der Massenmedien und die Logik des Populismus, und die stimmen tatsächlich überein. Und das heißt, man hat hier mit einer systemischen Affinität zu tun, je stärker die Massenmedien von den Quoten abhängig sind. Und die öffentlichen Rechtlichen sind sehr, sehr stark von den Quoten abhängig. Aber gleichzeitig scheint es mir auch eine festgefahrene Situation zu sein, zum Beispiel über die Berichterstattung oder über die Sender, die über Politik diskutieren. Wir haben vor allem im Fernsehen das dominante Modell der Talkshows. Es gibt unzählige andere Formate, wo man nicht Talkshow-mäßig machen muss und wo man dann andere Kriterien prämieren, also als schnell antworten zu können, polemisch zu sein und vor allem laut zu sein. Also wenn man dann alleine die Art und Weise, wie man diskutiert, invertiert, nämlich man setzt einen Politiker oder eine Politikerin mit 5 Journalisten und debattiert ein Thema. Das würde schon einiges ändern. Und ich denke, dass es auch im Rahmen dieser Affinität von Massenmedien und Populismus Spielraum gibt, der noch nicht so richtig ausgelotet ist.
André Leipold noch dazu?
Ja, also das ist für mich das Thema selbst auferlegte Determinanten, tradierte Pfade, das stimmt auf jeden Fall. Damit haben die klassischen Medien haben sich sicherlich auch zu befreien, aber es gibt noch ein ganz großer blinder Fleck, den wir überhaupt nicht gesehen haben. Das ist dieser Riesenkomplex aus Kommunikationsberatern, Kommunikationsagenturen, der eng verwoben ist mit der Politik, mit der etablierten Politik. Also wenn sich die gewählten Repräsentanten aufmachen und vor aller Augen in Zusammenarbeit mit den klassischen Medien mal diesen Kommunikationskomplex zu überspringen, hin zur Authentizität, hin es sich herauszunehmen, jetzt als Repräsentant ohne diesen Kommunikationsagenturfilter zu sprechen, gemeinsam mit den klassischen Medien, kommt man vielleicht auch nochmal wohin.
Was ich mich gerade frage ist, eine Sache, die wir auch noch nicht angesprochen haben und die ich mich gerade frage ist, populistische Inhalte funktionieren doch auch, nicht nur, aber auch deshalb so gut, weil sie so sehr auf Affekt, Emotionen, sagen wir mal Wut und sowas setzen. Und deshalb, auch deshalb finden sie häufig große Verbreitung. Ist das denn mit einer vernunftorientierten, sachlichen, argumentativen Inhaltsaufbereitung überhaupt kombinierbar? So, also kann man mit diesen Mitteln, populistischen Kommunikationsstrategien, Emotionen, Affekt, inhaltlich überhaupt argumentativ weiterkommen? Oder schließt sich das aus?
Ich sehe das Problem nicht.
Ja, Frau Diehl und dann Frau Weisband.
Also ich sehe nicht so sehr das Problem in der Emotionalisierung, sondern vielmehr in der Komplexitätsreduktion. Man hat eine Tradition und politische Emotionen, die durchaus produktiv sein können. Es hängt davon ab, welche Emotionen mobilisiert werden und wie sie kanalisiert werden. Aber unabhängig davon sehe ich eher das Problem, dass wir nicht mehr über die Probleme reden, die Schwierigkeiten machen, sondern vielmehr über die Affekte sprechen, die diese Probleme verursachen. Und das ist eine Gradverschiebung. Im Grunde müssen wir dazu kommen, über die eigentlichen Probleme zu sprechen. Und wenn die Massenmedien, aber auch die Politiker und Politikerinnen immer weiter Richtung Populismus sich bewegen, in dem Sinne, dass sie immer vereinfachter und überpointiert sprechen, dann wird man über die Probleme nicht mehr reden können.
Frau Weißmann.
Ich stimme da völlig zu. Es ist ja tatsächlich aus psychologischer Sicht so, dass Menschen ihre rationalen Entscheidungen gar nicht so gut treffen könnten ohne Emotionen. Emotionen spielen auch in der Politik eine sehr wichtige Rolle. Und Menschen treffen bessere Entscheidungen, wenn sie auch ihre Emotionen mit einbeziehen. Das Problem ist tatsächlich eher da, wo ich gar nicht über die Themen rede. Das Beispiel ist Flüchtlingspolitik. Wir sprechen ständig über Flüchtlingspolitik bis zum Erbrechen. Dabei geht es doch den Leuten, die so verunsichert sind, auch nicht größtenteils um Flüchtlinge, sondern wir haben ganz andere Probleme, auf die sie völlig richtig emotional reagieren. Nur wenn dann nicht mal die Progressiven, nicht mal die Demokratischen, nicht mal die linken Politiker auf diese Themen zu sprechen kommen, sondern auch über Flüchtlinge mitsprechen, dann schaffen wir es nicht, einen sinnvollen Diskurs zu etablieren. Ich bin deshalb dafür, die eigentlichen Probleme zu emotionalisieren eher.
Also dann wäre sozusagen Ziel eines demokratisch gesinnten Populismus vor allem auch eine Verschiebung des Diskurses, des Diskursfensters weg von bestimmten Themen hin zu anderen Themen? Kann man das so zusammenfassen?
Fasst die Leute dort, wovor sie wirklich Angst haben, fasst die Leute dort, was ihr Leben wirklich verändern wird und zeig es ihnen so auf, dass sie es spüren. Und dann hat man einen Diskurs, der auch emotional ist, aber sinnvoll emotional.
Und seid wahrhaftig authentisch in eurer Sprache, also die Repräsentanten. Und es ist für alle doch einfach auch erkennbar, dass man durch diese durch von Kommunikationsagenturen durchgearbeitete Phrasen sich kämpft und sich davon zu befreien, ist für mich auch nochmal auf jeden Fall wichtig.
Frau Diel?
Nein, ich glaube tatsächlich, dass wir grundsätzliche Defizite haben. Und zwar, wir haben Defizite nicht nur in der Kommunikation, sondern auch in der Organisation von Parteien und der politischen Repräsentation. Das begleiten wir seit Langem, dass diese Institutionen immer schwerer in der Lage sind, die Mediation, also die Verbindung zwischen Bürger und Bürgerinnen und der Regierung herzustellen. Das heißt, es gibt eine gewisse Abkopplung. Und das ist nicht nur eine Frage der Emotionalisierung, sondern das ist auch eine Frage der Räume, wo diese Rückkopplung wiederhergestellt werden kann, so dass Bürger und Bürgerinnen sich wieder repräsentiert fühlen. Es ist nicht nur eine Frage des Kontrollverlustes. Politikwissenschaftlich würde ich sagen, es ist auch eine Frage der Repräsentation. Jede Bürger und Bürgerin hat den Anspruch, in der Demokratie repräsentiert zu werden. Und wenn die Repräsentanten dies nicht mehr tun, dann gibt es eine Krise. Und das ist der Moment, in dem wir jetzt sind.
Und das heißt, was würden Sie dagegen machen?
Ich glaube, da müssten wir andere Diskussionskulturen finden und wir bräuchten auch neue Räume. Und vor allem die Parteien brauchen deutlichere Visionen, wie sie dann mit den grundsätzlichen Problemen umgehen können. Also das müsste deutlicher gesprochen werden, was deren Plan ist.
Digitale demokratische Tools, über die Bürgerinnen sich direkter beteiligen können.
Das kenne ich irgendwoher. Da erinnere ich mich noch an diese Piratenpartei. Die hat das versucht, aber es hat nicht so richtig geklappt.
Ich habe das jetzt weiterentwickelt und an Schulen läuft das prima. Und es ist ein Weg, den wir gehen müssen, aber ich würde mir mehr Leute wünschen, die den mitgehen.
Und ich sage, Rausschmiss der Kommunikationsagenturen, Kommunikationsberater, sich zurückholen des großen Kommunikationsraums, Wahlkampf, gemeinsam mit der Basis und voll rein.
Ja, voll rein ist gut. Aber das passiert doch zum Teil schon, indem Politiker...
Noch viel zu wenig. Also vielleicht ein bisschen manchmal bei den Grünen zu finden, aber es sind immer noch, am Ende stehen doch wieder die Plakate 500 Meter voneinander entfernt auf den Straßen, mit den gleichen drei Wort-Slogans. Es ist immer dasselbe.
Okay, also wir kommen so langsam Richtung, biegen so ein bisschen auf die Schlussgerade ein. Deswegen würde ich vielleicht jeden nochmal bitten, Frau Weißband, diese zentrale Frage. Brauchen wir einen demokratisch gesinnten Populismus? Wie könnte der aussehen? Was wäre da so Ihre Schlussminute?
Wir brauchen eine stärkere Emotionalisierung der Themen, die sich im Moment in der Gesellschaft wandeln, der Phänomene, die wir jetzt gerade gestalten müssen. Und wir müssen die aber angehen, auch mit positiven Emotionen. Wir brauchen eine gesamtgesellschaftliche Vision, wie wir in 20, 30 Jahren leben wollen. Zum Beispiel ein Europa, in dem alle jungen Menschen so ausgebildet werden, dass sie bereit sind, in einer sich ständig verändernden Umgebung immer einen Platz für sich zu finden und ein sinnerfülltes Leben zu führen. Und das dann auch durchziehen mit direkter Kommunikation, aber auch mit einer Reform unserer Parteienstrukturen, mit einer Reform unseres Repräsentationsprozesses, damit Menschen sich stärker beteiligen können. Und ich möchte Menschen kommunal stärker miteinander vernetzen. Ich möchte mehr Hausgemeinschaften, mehr Nachbarschaftsorganisationen, mehr Orte, wo Menschen verschiedener politischer Richtungen einander abholen. Das wäre meine Vision.
André Leipold, wie sieht das bei Ihnen aus?
Meine Vision?
Naja, also diese Frage, brauchen wir sowas, wie könnte das aussehen?
Jetzt bin ich ein bisschen am Haken. Was brauchen wir nochmal genau?
Die Frage ist, die Frage war ja, brauchen wir eine demokratisch gesinntere Bewegung, die sich mehr populistischer Werkzeuge bedient? Also, und wenn ja, wie könnte die aussehen?
Ich sehe diese Bewegung innerhalb, also das Potenzial dafür innerhalb der Progressiven, also Linke, Grüne, SPD, die müssen erstmal anfangen, untereinander Brücken zu bauen und sich mal vielleicht auf 10 Punkte zu einigen. Sie müssen ja keine Regierung bilden. Also sie könnten ja 10 Punkte für 4 Jahre ansetzen vor einem Wahlkampf und sagen, wenn die Mehrheit da ist, wir müssen keine Regierung machen, aber diese Punkte werden auf jeden Fall umgesetzt. Also die etablierten Parteien haben genug Potenzial, populistisch, in Anführungsstrichen, aber jedenfalls wahrhaftig und auch emotional zu argumentieren und den Bogen weiterzuspannen.
Frau Diehl, Ihr letztes Wort. Brauchen wir sowas, einen linken demokratischen Populismus? Was nehmen Sie so mit?
Naja, also man bräuchte mehr Demokratie. Und wenn die Demokratie mit ein bisschen Salz des Populismus kommt, ist okay, das darf nicht versalzen sein. Aber diese sollte nicht nur in einer Form der Bewegung, sondern es müsste tatsächlich in dem gesamten Spektrum neu gedacht werden. Es scheint, dass die Parteien und die Institutionen so, wie sie funktionieren, nicht mehr reichen, um die Bürger und Bürgerinnen zu repräsentieren. Und da müsste man diese Kanäle einfach stärken.
Okay. Wir müssen hier einen Strich drunter machen. Steht. Ich danke Ihnen. Ja. Danke Paula Diehl von der Uni Bielefeld, André Leipold vom Zentrum für politische Schönheit und Marina Weißband aus Münster für die Teilnahme. Breitband im Deutschlandfunk Kultur. Einen schönen Tag.